Also in Dayton, Herr Sawicki war es ein 24-jähriger junger Mann, der als stets freundlich, höflich und zurückhaltend beschrieben wurde. Er war bis an die Zähne bewaffnet und hat in 30 Sekunden 9 Menschen getötet, darunter übrigens seine eigene Schwester. Was ihn dazu bewegt hat, das weiß man nicht. Der wurde nach 30 Sekunden von Sicherheitskräften erschossen. Das Motiv ist also unbekannt. In El Paso verhielt sich das ganz anders. Das war eine ganz offensichtlich gezielte und geplante Tat eines weißen Rassisten. Er ist extra aus seiner Heimatstadt Allen nach El Paso gefahren, um in dieser Stadt an der Grenze zu Mexiko, die mittlerweile zum symbolischen Zentrum der aufgeladenen Einwanderungsdebatte in den USA geworden ist, so viele Menschen wie möglich zu erschießen. Und das hat wirklich tatsächlich einen terroristischen Hintergrund. Das FBI hat diese Tat als inländischen Terrorismus eingeschätzt.
Wie reagiert die Politik darauf? Was sagt der Präsident?
Also der Präsident hat sich lange eben gar nicht geäußert. Er hat 2, 3 Tweets abgesetzt und dann erst einmal Golf gespielt. Er hat sich dann am späten Nachmittag geäußert. Sie haben den Ton ja gerade eingespielt. Er hat den Angehörigen kondoliert. Er ist gefragt worden, ob er etwas gegen die Waffengewalt tun werde. Und seine Antwort war, seine Regierung habe schon viel getan. Aber vielleicht müsse ja noch mehr getan werden. Donald Trump will sich um 10 Uhr Ortszeit bei Ihnen, 16 Uhr deutscher Zeit, äußern. Man darf gespannt sein, was er dann zu sagen hat. Die politischen Reaktionen. Die gehen in 2 Richtungen. Einmal richtet sich die Kritik frontal gegen Donald Trump. Es haben sich praktisch alle demokratischen Präsidentschaftsbewerber in dem Sinne geäußert, dass Donald Trump mit seiner aggressiven und hasserfüllten Rhetorik den Boden für derartige Gewalttaten bereite. Sie beziehen sich dabei unter anderem auf diese jüngsten rassistischen Ausfälle des Präsidenten, zum Beispiel gegen 4 weibliche Abgeordnete, allesamt Women of Color, wo er ihnen gesagt hat, geht doch zurück, wo ihr hergekommen seid. Und es gab dann diese Attacke gegen Elijah Cummings, dessen Wahlbezirk Baltimore Donald Trump als ekelhaft und von Ratten befallen bezeichnet hat. Die Demokraten sagen, das alles schürt die Ängste, aber das schürt eben auch die Ressentiments. Beto O'Rourke hat gesagt, Donald Trump ist ein Rassist, er glaubt an die Überlegenheit der weißen Amerikaner, er provoziert die Gewalt geradezu. Pete Buttigieg hat gesagt, wir leben eine weiße Form des Terrorismus, der hier in den USA herangezüchtet wurde. Und er kann sich dabei auf FBI-Chef Christopher Wray berufen, der unlängst im Kongress ausgesagt hat, dass in diesem Jahr bereits mehr als 100 Personen wegen des Verdachts auf Vorbereitung von Terroranschlägen festgenommen worden sind.
Und das terroristische Motiv, von dem jetzt im Fall von El Paso ausgegangen wird, wie wird darüber diskutiert?
Ja, das ist ganz klar, steht im Mittelpunkt der Diskussionen hier. Man hat einen Schreck bekommen, wie tatsächlich gewaltbereit die rechte Szene ist. Man hat sie offensichtlich unterschätzt. Aber die zweite Stoßrichtung, Herr Sawicki, der Kritik zielt auf die Waffengesetzgebung ab. Und ich glaube, dass das ebenso wichtig ist. Denn weder nach den Anschlägen von Columbine, nach Las Vegas oder Parkland sind die Waffengesetze auf Bundesebene geändert worden. Es ist derzeit beim Senat ein Gesetzentwurf der Demokraten anhängig, der eine drastische Verschärfung der sogenannten Background-Checks vorsieht. Aber er hat wohl keine Chance, den Senat zu passieren. Die Republikaner blockieren, so wie sie ein Verbot der halbautomatischen Waffen blockiert haben oder die Red-Flag-Gesetze, wonach man labile Menschen melden kann, damit ihnen die Waffen weggenommen werden. Nach Parkland, diesem Anschlag in Florida, hat es ganz kurz mal so ausgesehen, als täte sich was. Aber dann kam es zu einer Begegnung zwischen dem Präsidenten und der NRA, dieser Waffenlobby. Und aus der Zusage, etwas zur Verschärfung der Waffengesetze zu tun, wurde dann Donald Trumps Forderung, die Lehrer in den Schulen zu bewaffnen, also genau der NRA-Forderung nachzukommen. Es hat heute einen dramatischen Appell des ehemaligen Gouverneurs von Ohio gegeben, John Kasich. Er ist ein Republikaner. Er hat gefordert, dass die Politik endlich handeln muss, dass die Medien dieses Thema weiter breit treten. Und er hat die Zivilgesellschaft aufgefordert, zu protestieren, zu demonstrieren und die Politik zu zwingen, endlich etwas zu tun. Ob das gelingen wird, wird sich zeigen. Es wird sich zeigen, ob dieses Thema sich im Wahlkampf nach vorne schiebt.
Wie schätzen Sie es denn, Herr Köstler? Könnte das im Wahlkampf eine größere Rolle spielen?
Ich habe das Gefühl, dass es im Wahlkampf eine größere Rolle spielen könnte, aber die Kräfte, die Beharrungskräfte sind ganz, ganz immens. Die NRA, die National Rifle Association, ist eine enorm mächtige Institution. Die Senatoren und die Abgeordneten der Republikaner haben massive Angst, dass das Argument von Donald Trump verfängt, das so natürlich nicht stimmt. Die Demokraten wollen euch die Waffen wegnehmen. Es geht eigentlich darum, automatische Waffen zu verbieten. Alles zu verbieten, was eigentlich nicht an Waffen in die Hände von Zivilisten gehört. Aber die Republikaner blockieren, wo sie blockieren können. Und bisher ist nach keinem Attentat, nach keinem Amoklauf irgendetwas passiert. Und deshalb bezweifeln viele, dass dies jetzt passieren wird.